ARD. Herzlich willkommen, hallo zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 10. September. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Fast 60 Tote, mehr als 300 teils Schwerstverwundete. Das ist das schreckliche Ergebnis des russischen Luftangriffs auf ein militärisches Institut für Telekommunikation in der Stadt Poltawa vor einer Woche. Kurz danach dann ein weiterer schwerer Luftangriff, diesmal auf die westukrainische Stadt Lviv. Wieder Tote, wieder viele Verletzte, auch Zivilisten. Russland hat sich inzwischen zu den schwersten Luftangriffen seit Beginn des umfassenden Überfalls auf die Ukraine geäußert, unter anderem mit der für uns allerdings nicht unabhängig nachprüfbaren Behauptung, auch in Lviv seien militärische Ziele angegriffen worden. Fakt ist, Moskau intensiviert die Angriffe mit Marschflugkörpern und Raketen auch auf Ziele der zivilen Infrastruktur. Für die Menschen in der Ukraine gibt es deshalb immer häufiger und länger und beängstigender Luftalarm. Das ist mir übers Wochenende nicht aus dem Kopf gegangen. Und, ich gebe es zu, da war dann beim abendlichen Rumscrollen unter anderem bei Instagram plötzlich ein ganz kurzes Video zu sehen, eine junge Frau, offenbar eine ziemlich gute Sängerin. Sie geht in Kiew, habe ich hinterher gelesen, im Dunkeln eine Straße entlang. Plötzlich heulen die Sirenen los, Luftalarm. Sie macht das Handy an, filmt ein Selfie und nimmt sich auf, wie sie ganz spontan mit den Sirenen singt, gleichzeitig aber auch gegen sie. So habe ich das, was wir Resilienz nennen, diesen Willen, sich der Angst nicht zu ergeben, noch nie gehört.
No matter what's happening,
egal, was passiert, das Leben hat nie aufgehört. Wir machen Kunst, wir eröffnen Geschäfte, Restaurants, veranstalten Festivals, malen Blumen um die Einschusslöcher. So läuft das hier.
Drawing the flowers around the holes from the bullets. This is what we do.
Singen zu Sirenen. Irgendwie schaurig und schön zugleich, obwohl das doch eigentlich gar nicht zueinander passt. Dann aber eben doch, genau wie die von ihr beschriebenen gemalten bunten Blumen um Einschusslöcher in grauen Mauern. Die Reaktionen in den sozialen Medien sind ganz unterschiedlich, aber alle sehr stark.
Ich habe noch nie etwas gehört, das dieses Gefühl des Todes oder beinahe Todes so gut einfängt. Eine perfekte Mischung aus Ruhe und Panik.
Oder?
Ich stellte mir vor, dass alle unschuldigen Seelen, die im Krieg gestorben sind, singen würden. Ich hoffe, sie sind weich auf einer Wolke.
Und dann noch dieser Kommentar bei TikTok.
Menschen, die aus schrecklichen Dingen, die ihnen nicht passieren sollten, Kunst machen, sind so stark und mächtig. Ich hoffe, es geht dir gut und dieser furchtbare Krieg ist bald vorbei.
Das kurze Video ist inzwischen im Netz viral gegangen und allein in der Ukraine, das haben uns unsere Korrespondenten in Kiew bestätigt, in sozialen Medien millionenfach geteilt. Das mit dem Weitermachen und Blumen um Einschusslöcher malen, das hat die Sängerin, 28 Jahre alt, Vorname Diana, Künstlername Melancholydi, den Kollegen vom amerikanischen öffentlichen Radio NPR in einem Interview gesagt. Nach ihren eigenen Angaben ist sie armenisch-georgischer Abstammung, hat dann aber in der Ukraine gelebt, war bis zum russischen Angriff in der Region Donetsk, ist geflüchtet und lebt aktuell in Kiew oder in London. Der Erfolg ihres ja nur ganz kurzen Handyclips mit dem Gesang zu Sirenen habe sie überrascht.
Ich habe so viel Aufmerksamkeit nicht erwartet. Natürlich bin ich nicht glücklich darüber, aber ich bin froh, dass meine Stimme und die sozialen Medien den Krieg in der Ukraine in den Blickpunkt rücken.
Wo er für viele natürlich lange schon ist, im Blickpunkt eben, und da bleibt er auch für viele. Nur so aufwühlend kommt einem dieser Krieg dann eben doch nur selten so nah. Die Links zu Melancholydis Instagram-Account, wo auch dieser kurze Clip drauf ist, und zum NPR-Radiobeitrag packen wir in die Shownotes. Und damit zu unserem Blick auf den Krieg, bevor es im Schwerpunkt um die eigene Gesamtverteidigung geht in Deutschland. Da gibt es ja auch Sirenen, aber sonst wohl eher etwas wenig. Kai hat erstmal den Lagebericht.
Ja, wo wir gleich reden werden über Frieden oder vielmehr Moskaus Absage an einen solchen. Wir werden auch reden über Drohnen. Wir müssen aber auch dringend über den Iran sprechen, diesmal, Carsten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat nämlich der Iran Russland jetzt, wie befürchtet, ballistische Kurzstreckenraketen geliefert. Unter anderem haben das zuerst das Wall Street Journal und die Financial Times gemeldet. Meldungen, die man bei der Europäischen Union durchaus als glaubwürdig eingestuft hat. Und anders als der Iran selbst gab sich Moskau eigentlich auch gar keine große Mühe, das abzustreiten. Ein Kreml-Sprecher bezeichnete den Iran unter anderem als wichtigen Partner. Das US-Außenministerium erklärte, eine solche Lieferung würde eine, Zitat, dramatische Eskalation der iranischen Unterstützung für Russland darstellen und signifikante Folgen nach sich ziehen. Die Rede ist, um nochmal zu verdeutlichen, worüber wir hier eigentlich reden, von wohl 200 ballistischen Raketen vom Typ Fahrt 360. Die haben eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern und könnten somit natürlich eingesetzt werden, um den Raketenterror, den Moskau ja gegen zivile Ziele derzeit vor Beginn des Winters gerade vor allem gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine betreibt, noch weiter zu eskalieren. Theoretisch ließen sich solche Raketen natürlich auch auf dem Schlachtfeld selbst einsetzen, also in Donetsk etwa gegen ukrainische Stellungen. In jedem Fall aber eine Lieferung, Carsten, die auf noch mehr Zerstörung zielt und es der Ukraine noch mehr erschweren wird, sich zur Wehr zu setzen.
Aber wir wissen ja eigentlich, Kai, dass Russland und der Iran Verbündete sind und in vielen Teilen der Welt ja auch ganz klar und offen so auftreten. Trotzdem hat das jetzt eine neue Dimension?
Ja, aus meiner Sicht hat es das, weil ja für alle Welt völlig offensichtlich ist, wofür Russland diese ballistischen Raketen nutzen wird, zur Zerstörung ziviler Ziele. Und wie hat der Akademiker Dr. Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni in München, der auch schon in unserem Podcast zu hören war, auf der Plattform X bitterböse angemerkt, vermutlich wird der Iran Putin keine Restriktionen auferlegt haben, wo diese Raketen einzusetzen sind oder wie weit sie fliegen dürfen. Kleiner Querverweis auf die USA und Deutschland, die der Ukraine ja dieses Korsett anlegen. Der Iran jedenfalls hat seinem Bündnispartner bereits wertvolle oder, wenn man so will, auch tödliche Hilfe zukommen lassen. Und zwar mit der Lieferung der iranischen Shahed-Drohnen. Und zwar schon in einer recht frühen Phase des Krieges. Die kommen, wie wir gleich noch hören werden, auch heute noch zum Einsatz. Also der Iran neben Nordkorea, der wohl wichtigste Waffenlieferant für Russland. Das wird die Beziehung des Iran zu Europa, zu den USA weiter verschlechtern, soweit er überhaupt noch Verschlechterungsspielraum ist. Der Iran, das nur im Schnelldurchlauf, fordert ja immer wieder die Auslöschung Israels, treibt sein Atomprogramm weiter voran. Das einstige Abkommen, das das eindämmen sollte, das JCPOA im Fachjargon, liegt so gut wie zerfleddert im Papierkorb, wird nicht weiter verhandelt derzeit. Der Iran hat ja schon in Syrien gemeinsame Sache mit Russland gemacht, um dort Diktator Assad die Macht zu sichern. Wir wissen von der Unterstützung Irans der libanesischen Terrororganisation Hisbollah. Der Iran steht auf Seiten der Hamas, stützt unter anderem auch die Houthis in Jemen, die ja zivile Schiffe im Roten Meer beschießen. Also diese Liste ließe sich fortsetzen. Also wo auch immer es irgendwie gegen europäische oder US-Interessen geht, ist der Iran eigentlich immer sehr weit vorne mit dabei.
Und zu dem Thema passt ja auch, Thema Iran, dass russische Drohnenteile jetzt unter anderem sogar auf NATO-Territorium gefunden worden sind.
Ja, zum Iran passt das genau deshalb, weil es im NATO-Staat Lettland eine iranische Shahed-Drohne war, also ein unbemanntes Flugobjekt aus iranischer Produktion, dessen Trümmer auf NATO-Gebiet gefunden wurden. Das ist ein ziemlich heikler Vorgang. Diese russische Drohne ist offenbar von Belarus aus in Richtung Lettland geflogen und war, wie kurz darauf bekannt wurde, mit einem Sprengkopf ausgestattet, als sie dort abstürzte. Und in einem parallelen Vorgang ist eine weitere russische Drohne in den rumänischen Luftraum eingedrungen, also gleich zwei russische Drohnen bei zwei NATO-Staaten. Das Bündnis selbst und auch Lettland etwa warnten zwar, es handle sich um einen potenziell brandgefährlichen Vorgang. Man muss sich das ja auch nur mal ausmalen. Es wären aus Versehen womöglich Zivilisten getroffen worden auf NATO-Gebiet. Aber sonst war man insgesamt doch aus meiner Sicht stark bemüht, die Geschichte nicht zu heiß werden zu lassen oder das gar als bewussten Angriff auf einen NATO-Staat zu werten. Das deutet jedenfalls alles darauf hin, dass dies sozusagen aus Versehen passiert ist. Aber Warnsignalpotenzial, wie sozusagen aus Versehen auch eine Eskalation heraufbeschworen werden kann, hat das alles natürlich schon.
Klar, Drohnen sind ja überhaupt, das haben wir oft schon besprochen, ein sehr, sehr wichtiges Mittel der Kriegsführung für Moskau geworden. Sie sind eine große Gefahr für ukrainische Stellungen, etwa auf dem Schlachtfeld, aber eben auch für zivile Einrichtungen. Die Drohnen sind aber nun auch das Mittel der Wahl zunehmend seitens der Ukraine für die eigene Verteidigung.
Ja, ganz aktuelles Beispiel. Die Ukraine hat nach Angaben Moskaus in der Nacht zum Dienstag Russland mit Dutzenden Drohnen angegriffen. Die Rede ist von über 140. Einige haben es offenbar wieder in die Nähe der Hauptstadt geschafft, denn zeitweise wurde aus Sicherheitsgründen der Flugverkehr an drei Moskauer Flughäfen ausgesetzt. Es gab auch immer wieder Meldungen über ukrainische Treffer auf ein russisches Treibstofflager in Belgorod aus den letzten Tagen, also auf die russische Energieinfrastruktur. Gleichzeitig griff Moskau seinerseits ja die Ukraine in verschiedenen Regionen mit Dutzenden Drohnen an, unter anderem die Hauptstadt Kiew. Also diese unbemannten Flugobjekte sind vor allem aus Sicht Kiews im Moment das wirksamste Mittel, um diesem ja beharrlichen russischen Raketenterror überhaupt etwas entgegenzusetzen, solange sie eben nicht die Erlaubnis haben, zum Beispiel US-Attackams auch für Angriffe tief in russischem Gebiet zu nutzen. Das ist ein Dauerthema, fast täglich und auch zuletzt in Ramstein beim Treffen der Ukraine-Unterstützer bat ja der anwesende ukrainische Präsident Zelensky wieder händeringend darum, genau diese Erlaubnis zu bekommen. Wer darauf jetzt reagiert hat, sind aktuell die Niederlande. Deren Verteidigungsminister Ruben Brekelmans hat erklärt, Zitat, die Ukraine darf unsere Waffen auf russischem Territorium einsetzen, um sich gemäß dem Völkerrecht zu verteidigen, Zitat Ende. Und er hat diese Erlaubnis ausdrücklich auch für die F-16 Kampfjets erteilt, die aus den Niederlanden kommen sollen. Das Recht auf Selbstverteidigung hört nicht 100 Kilometer von der Grenze aus auf, so Brekelmans wörtlich in der FAZ. Und er riet auch anderen Staaten, sie sollten ihre Beschränkungen aufheben. Jetzt sind die Niederlande nicht so ein wichtiger Waffenlieferant wie die USA, aber es erhöht doch, denke ich, den Druck auf andere, die Beschränkungen fallen zu lassen.
Ganz bestimmt. Und dieses Thema Beschränkung ist ja nicht das Einzige, das Zelensky umtreibt. Der drängt jetzt auch zur Eile, was weitere Waffenlieferungen angeht.
Ja, und ich finde es durchaus bemerkenswert, dass er genau das nur wenige Tage nach dem Treffen in Ramstein tut, wo er ja mit den wichtigen Entscheidern zusammengesessen hat. Zelensky weiß, wie schwierig die Lage an der Front, gerade in Donetsk im Osten, ist. Die Erinnerung dürfte auch noch sehr frisch sein an die eben nicht eingehaltenen Zusagen der Europäer von Anfang des Jahres, als die versprochene Munition eben nicht kam und die Ukraine allerorten in die Defensive geriet. Und dann ist es ja drittens so, darauf hat ja der Experte Gustav Gressel am Freitag in der Sendung mit Anna und dir auch hingewiesen, dass die Ukraine sowieso nur das bekomme, was gerade so verhindert, dass sie untergeht, aber eben nicht genug, um in eine bessere Verhandlungsposition zu kommen. Zelensky jedenfalls hat in der Tat jetzt nochmal aktuell zu Tempo gemahnt.
Alle Vereinbarungen müssen so schnell wie möglich umgesetzt werden. Alles, was im September gebraucht wird, muss auch im September an unsere Truppen geliefert werden.
Was Deutschland angeht, Carsten, so hattet ihr bereits über die Rammstein-Ergebnisse berichtet. Nur noch mal zur Erinnerung, unter anderem hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius die Lieferung von 12 zusätzlichen Panzerhaubitzen 2000 aus Industriebeständen zugesagt. 18 waren bereits vorgesehen, nun sollen es also insgesamt 30 werden. 6 der neuen 12 sollen noch in diesem Jahr kommen. Und dann, auch das nochmal für alle, die verständlicherweise ja den Überblick auch mal verlieren können bei diesen Waffenlieferungen, was Flugabwehr angeht, so hatte Deutschland 12 Systeme Iris-T SLM für die mittlere und nochmal 12 Iris-T SLS für die kurze Reichweite finanziert, also insgesamt 24 Systeme, Dinge, die die Ukraine, wie wir wissen, und Stichwort Sirenengesänge, die Ukraine dringend braucht.
Klar, um weiter Widerstand leisten zu können, aber ich glaube, das ist auch weitestgehend Konsens, um, wenn es denn mal zu Verhandlungen kommen sollte, die eigene Position so gut wie möglich zu haben. Und irgendwann muss oder wird es ja zu Verhandlungen kommen. Darüber sind sich eben auch eigentlich alle einig. Allerdings kommt dann ja die Frage, wann man dahin gelangt, wie man dahin gelangt. Und da fängt der Streit so richtig an. Da hat jetzt Bundeskanzler Scholz was Bemerkenswertes gesagt. Was genau?
Wir hören uns das gleich nochmal im Originalton an. Jedenfalls haben diese wenigen Sätze für einige Schlagzeilen gesorgt, weil man sich fragte, warum sagt Olaf Scholz genau das gerade jetzt? Weiß der Kanzler irgendetwas, was wir nicht wissen? Gibt es möglicherweise mehr Hoffnung als bisher auf Gespräche mit Moskau? Jedenfalls hat der Kanzler im ZDF-Sommerinterview mit unserer Kollegin Diana Zimmermann dies gesagt.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht.
Das heißt, das es gibt Friedensgespräche?
Wichtig. Es ist wichtig,
nochmal dass wir da vorankommen.
Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei.
Da meinte Scholz den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, dass sowohl die NATO-Partner als auch die Ukraine eine neue Konferenz, möglicherweise in einem arabischen Staat oder auch Indien wird da immer wieder genannt, anstreben, nachdem Russland ja bei dieser Sitzung in der Schweiz nicht mit am Tisch saß, diesmal unter Beteiligung Russlands stattfinden soll, das ist klar. Nur aus Moskau gibt es eigentlich kein einziges Signal, das darauf hindeutet, dass es zu Verhandlungen bereit wäre. Dort hat man jetzt erneut betont, solange die Ukraine nicht seine Truppen aus Russland abzieht, Stichwort Kursk, wolle man sowieso nicht reden. Präsident Putin hat in den letzten Tagen nochmal erklärt, dass er bei seinen Kriegszielen keinerlei Abstriche machen wird. Und aus dem Kreml wird aktuell heute der aus meiner Sicht ziemlich eindeutige Satz verbreitet, in Abwesenheit von Alternativen ist die militärische Spezialoperation der einzige Weg, unsere Ziele zu erreichen. Das kann man, und so wird er jedenfalls gelesen, getrost als Absage an Verhandlungen deuten. Und das steht dann auch im Einklang mit dem, was Außenminister Lavrov erklärt hatte zuletzt. Der Friedensplan Selenskyjs, hat Lavrov gesagt, stelle ein Ultimatum dar und sei nie ernsthaft erwogen worden in Moskau. Er hat dann noch ein paar merkwürdige Sätze angefügt. Russland sei es nie um die Eroberung von Territorien gegangen und so weiter. Also aus Moskau erstmal nichts, was auf einen Willen zu Gesprächen hindeutet. Trotz dieser ja eher ernüchternden Signale beschäftigt uns das Thema weiter. In Kiew wird diese Woche eine Konferenz stattfinden, die sozusagen der Vorbereitung möglicher Gespräche dienen soll. Das ist der sogenannte Crimea Platform Summit. Darauf hat der ukrainische Präsident Selenskyj gerade nochmal hingewiesen. Und es gibt eben eine stehende Einladung der Ukraine zu Friedensgesprächen an die Adresse Russlands irgendwann später in diesem Jahr. Nur wissen wir nicht, ob es tatsächlich dazu kommen wird. Das dürfte uns am Freitag auch noch mal intensiver beschäftigen, Carsten. Also alle, die immer sagen, wir würden zu wenig über Verhandlungslösungen reden in dieser Sendung und zu viel über Waffen, bitte unbedingt runterladen oder einschalten.
Wobei wir das Thema Diplomatie, Kai, ja immer wieder auf der Agenda haben. Unter anderem, ich erinnere mich an diese Folge mit Brigadegeneral AD Rainer Schwalb, der 7 Jahre Militärattaché in Moskau war und der hier gesagt hat, dass gesprochen wird zwischen Amerika und Europa und Russland, allerdings auf einer Ebene weit unter der offiziellen Diplomatie. Aber das habe ich damals mitgenommen und das macht mir auch nach wie vor Hoffnung. Es gibt nach wie vor offene Türen. Jetzt gucken wir zum Schluss nochmal auf die Lage an der Front, Kai, auf die Region Kursk und Donetsk.
Es wird in beiden Regionen und nicht nur da erbittert weiter gekämpft. Was Kursk angeht, können wir das einigermaßen kursorisch abhandeln, weil es dort keine entscheidenden Verschiebungen für die eine oder andere Seite gegeben hat in den letzten Tagen. Es ist nur weiter bemerkenswert, finde ich, dass Russlands Präsident Putin offenbar dem Osten, also Donetsk, viel größere Bedeutung beimisst als dem ukrainischen Vordringen auf russisches Gebiet in Kursk. In Donetsk ist die Lage weiter bedenklich für die Ukraine. Es ist ein weiteres Vorrücken Russlands in Richtung der strategisch wichtigen Bergbaustadt Pokrovsk zu verzeichnen. Moskau hat aktuell sogar verkündet, es habe 4 weitere Dörfer eingenommen. Was durch Satellitenbilder belegt ist, ist, dass die russische Armee an einigen Abschnitten weitere Gebiete tatsächlich erobert hat, nördlich des Ortes Chassiv Yar zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen. Und nun werden wir sehr genau beobachten, ob unser Gesprächspartner vom Freitag, Gustav Gressel, recht behält, der gesagt hat, die Verteidigungslinien der Ukraine um Pokrovsk seien sehr gut ausgebaut. Wie wir wissen, gibt es da auch skeptischere Stimmen, aber wir berichten weiter darüber.
Das machen wir, Kai. Schönen Dank für diesen umfassenden Lagebericht. Und damit zum Schwerpunkt in diesem Podcast. Erst am Montag dieser Woche ist es ja wieder über unsere Nachrichtenticker gekommen. Der Verfassungsschutz warnt vor Versuchen Russlands, Bundeswehrkasernen und NATO-Einrichtungen in Deutschland auszuspähen. Das ist nicht ganz neu. Immer wieder berichten wir über Drohnen, über Kasernen oder Industriegebieten. Aber was wir vielleicht nur am Rande so richtig mitkriegen, ist für das Militär und die deutschen Nachrichtendienste mittlerweile ein ganz wichtiger Bestandteil der Planungen geworden. Bei mir im Studio ist jetzt Achim Gutzeit. Achim, du hast mit dem Kommandeur des Hamburger Landeskommandos gesprochen, Michael Giss, ein hochrangiger Soldat. Wie sieht der die Entwicklung?
Ja, Soldaten machen ja erstmal eine Lagefeststellung, um überhaupt zu sehen, was ist. Das kann man auch als Bedrohungsanalyse bezeichnen, also wer tut was, zu welchem Zweck, was bedeutet das für uns und wie reagieren wir darauf. Und ich habe den Kommandeur des Landeskommandos etwas pointiert gefragt, ob wir uns denn jetzt angesichts der Meldungen über Drohnen, Sabotage an Kasernen aus militärischer Sicht vielleicht schon in einer Art Vorkriegszeit befinden?
Wir müssen unterscheiden zwischen den völkerrechtlichen und juristischen Phasen von Frieden, Krise und Krieg. Wir leben jetzt natürlich im Frieden. Gesetzesmäßig ist es Frieden. Was wir aber beobachten, und Sie haben die Beispiele ja genannt, und es gibt noch viel mehr davon, und diese Beispiele gibt es auch schon seit vielen Jahren, wir fühlen uns dadurch schon bedroht. Wir können sie auch gewissen Drittstaaten und Russland auch zuordnen. Und insofern würde ich es als Soldat durchaus als eine Angriffsphase des Gegners bezeichnen. Und insofern würde ich Ihnen da schon zustimmen und Ihre Formulierung als nicht zugespitzt sehen.
Welchen Schluss ziehen denn jetzt die Militärs aus dieser Erkenntnis, die mich erstmal natürlich nicht besonders beruhigt?
Ja, das sogenannte territoriale Führungskommando der Bundeswehr ist jetzt beauftragt worden von ziviler Seite, also vom Innenministerium, einen Plan zu entwerfen. Der nennt sich Operationsplan Deutschland und unter diesem Dach sollen quasi alle Akteure zusammengebracht werden, die im Falle eines Angriffs Aufgaben zu erledigen haben. Also, wie stellt man sicher, dass die Bundesregierung weiter funktioniert, die Landesregierung und das geht dann runter bis zu den Kommunen? Wie schützt man wichtige Infrastruktur? Brücken, Autobahnen, Tunnel, Schleusen, Wasserwerke? Was tut die ganze Blaulichtfamilie, also Polizei, Feuerwehr, THW und so weiter? Und dazu kommen dann noch andere lokale, aber große Akteure, wie in Hamburg zum Beispiel die HPA, die Hamburg Port Authority.
Das klingt jetzt nach einer Riesenaufgabe. 16 Bundesländer, eine sehr komplexe Infrastruktur in so einem Industriestaat, wie Deutschland nun mal einer ist. Wie weit sind wir denn mit den Planungen?
Also es gibt jetzt zumindest erstmal Papier. Im März wurde ein erstes Dokument vorgelegt, das hat 1000 Seiten, hat aber laut dem zuständigen General Bodemann, der das ausgearbeitet hat mit seinem Team, noch nicht den Anspruch, fertig zu sein. Das sieht dann für jede Bedrohungslage verschiedene Maßnahmen vor. Das Manuskript selbst ist geheim. In dem Zusammenhang hat der zuständige General Bodemann auch darauf hingewiesen, dass es sowieso schon viel zu viele Informationen gibt, die online sind. Zum Beispiel hat mich auch überrascht, das gesamte Pipeline-Netz der NATO in Deutschland ist online. Und da ist unter anderem auch schon laut Bodemann ein vergrabener Sprengsatz gefunden worden.
Was bedeutet das Ganze denn jetzt konkret für die Bundesländer und dabei ja auch für die Stadtstaaten? Denn die Verantwortlichkeiten bei uns sind ja in einem föderal organisierten Staat wie Deutschland ziemlich weit gestreut.
Ja, konkret gibt es in jedem Bundesland ein Landeskommando der Bundeswehr, das sich nun mit den Ministerialbürokratien zusammensetzt und sich in einigen Fällen, muss man sagen, auch erst einmal kennenlernen muss, um dann zu sehen, welche Aufgaben vor einem liegen. Also zivile Verteidigung und militärische Verteidigung ergeben dann zusammen, laut Michael Giss vom Hamburger Landeskommando, die Gesamtverteidigung. Er hat das für seinen Bereich in Hamburg auch schon angestoßen.
Nachdem in Berlin bundesweit BMVG und das Innenministerium die nationale Federführung für den Operationsplan haben, haben wir uns in Hamburg gemeinsam mit der Innenbehörde alle Ressorts, alle Behörden mal an einen Tisch gerufen, um mit ihnen über diese Gesamtverteidigungsthemen zu sprechen, um auch Ressorts, die alltäglich nicht mit diesen Dingen zu tun haben, hier mit ins Boot zu nehmen, weil auch die haben ihren Beitrag dann für den Operationsplan Deutschland. Und das ist ein wesentlicher Schritt, dass wir ein Mittel jetzt haben, gemeinsam mit der Innenbehörde und der Senatskanzlei, wenn es sein muss, alle, die in Hamburg etwas dazu wissen, an den Tisch zu holen.
Erinnert mich so ein bisschen an die Zeit des Kalten Krieges, die ich ja noch ganz bewusst eigentlich mitgekriegt habe. Da gab es ja an den Brücken oder am Elbtunnel Sprengschächte, um Armeen damals des Warschauer Paktes einfach den Weg abzuschneiden. Oder Autobahnabschnitte waren als Landeplätze für Kampfjets vorgesehen. In meiner Heimat Oldenburg in der Nähe bei Ahlhorn hat es auch mal so eine spektakuläre Landeübung gegeben. Das war ganz groß in den Medien. Wurden die Leitplanken abgebaut, dann konnten die Jets da landen. Also ich vermute, es gibt noch frühere Pläne von damals. Kann man auf die heute noch zurückgreifen?
Ja, es gibt zumindest tausende solcher Vorrichtungen, die teilweise zurückgebaut worden sind. Und es gab auch eine sehr, sehr große Planung dahinter, wie du sagtest, mit diesen Übungen auch. Damals gab es den Satz vom Kommando Territoriale Verteidigung der Bundeswehr. Das gibt es schon lange nicht mehr. In den 50er Jahren hieß es, die Sperrplanung ist ein integraler Bestandteil des strategischen Konzepts der Vorneverteidigung der NATO. Das hieß dann ganz konkret zum Beispiel am Hamburger Elbtunnel, da wurden 1989 noch sogenannte Fallkörper installiert. Die sollten dann im Notfall weggesprengt werden und dann wären Elemente, die 3 Meter lang sind und 100 Tonnen schwer, von oben auf die Fahrbahn gefallen. Diese Anlagen sind aber zurückgebaut, die gibt es nicht mehr und das hat eben auch mit einem veränderten Kriegsbild zu tun.
Wie weit verändert denn? Man erwartet doch immer noch oder jetzt schon wieder, nach dem, was wir da in der Ukraine sehen, zum Beispiel Angriffe von Panzer, einen Einsatz von Infanterie. Und da haben sich ja auch viele Experten gewundert, dass dieses, was wir dachten, veraltete Kriegsbild plötzlich wieder ganz aktuell ist mit Artillerie und Panzern.
Ja, es gibt aber einen wesentlichen Unterschied, den die Planer heute annehmen. Und zwar, damals wäre Deutschland Frontstaat und Schlachtfeld gewesen. Das heißt, Sperren sind sinnvoll. Heute wären Sperren nicht mehr sinnvoll, weil Deutschland wäre nach Annahme der Planer Drehscheibe für ankommende NATO-Truppen, die also weiter nach Osten an die Front fahren. Und das ist eben auch in diesem Operationsplan Deutschland berücksichtigt. Dazu nochmal Michael Giss.
Es geht immer um Abschreckung. Abschreckung nach Osten, Abschreckung gegenüber Russland. Und diese Abschreckung wird aufgebaut mit Kräften der NATO, die weit im Westen stehen, die noch in den USA liegen oder in Depots irgendwo in Westeuropa. Und diese Kräfte müssen ganz schnell nach Osten kommen, an die NATO-Ostflanke. Und da sind eben unsere Häfen in der Mitte Deutschlands oder in Zentraleuropa ganz wichtige Anlauf- und Durchlaufstellen für diesen Nachschub. Gilt dann auch für den Rücktransport, den Austausch von Material von Menschen.
Ja, Deutschland wäre also Drehscheibe und Aufmarschgebiet. Und das würde bedeuten, dass tausende Soldaten in riesigen Kolonnen von Fahrzeugen durch Deutschland Richtung Osten fahren. Und die brauchen natürlich Parkräume. Die brauchen Autobahnraststätten beispielsweise. Die brauchen Sprit, Instandsetzung, Verpflegung. Und die Planungen gehen dann so weit, dass man zum Beispiel auch berücksichtigt, dass man zivile Caterer beauftragen muss, dass die da Essen hinbringen.
Da gibt es ja noch einen anderen Aspekt, die Reserve. Es gab ja mehr Reserve damals zu Zeiten des Kalten Krieges als heute, viel mehr Reserve. Welche Rolle spielt die jetzt, wo man zum Beispiel Heimatschutzkompanien wieder aufbaut? Die ist ja früher auch mal gegeben.
Ja, da ist vieles noch im Fluss. Es hat auch in Hamburg begonnen. Da wird jetzt die 3. Kompanie mittlerweile aufgestellt, aber da ist eben viel auch noch Papierlage. Und der Unterschied ist einfach der, damals wusste man, wo der frühere Soldat wohnt, ob er zum Beispiel einen Panzer fahren kann oder ob er als Koch eine Feldküche bedienen kann. Und diese Menschen wären dann eingezogen worden. Der Heimatschutz heute, das sind leicht bewaffnete Soldaten, die also in erster Linie Wach- und Sicherungsaufgaben haben. Das könnte zum Beispiel dann eben sein, einen amerikanischen Konvoi an der Autobahn zu bewachen, in einem sogenannten Konvoi Support Center. Da werden die Fahrzeuge abgestellt. Und das würde dann der Heimatschutz machen oder eben auch Kasernen bewachen oder eben auch Schiffe, wie Kapitän Gist das in Hamburg schon dutzendmal erlebt hat.
Wenn ein Kriegsschiff einer befreundeten Nation nach Hamburg kommt, dann hat automatisch das Landeskommando den Auftrag des sogenannten Host Nation Support. Das heißt, wir, das Landeskommando, kümmert sich um Schiff und Besatzung in jeder Hinsicht. Wir kümmern uns um die Logistik, sie bekommen Kraftstoff, sie bekommen alles, was sie an Nachschub brauchen, organisieren wir. In dieser hybriden Phase kommen natürlich mehr der Aspekt des Schutzes, der Force Protection für so eine Einheit dazu. Und hier kommen unsere Heimatschützer dann auch ins Spiel, die dann entsprechend dann den Liegeplatz dann auch militärisch absichern.
Und da befinden wir uns jetzt, hat er eingangs gesagt, ja immer noch in einem Frieden, auch wenn der bedroht ist, aber sozusagen nominell in einer wirklich einer Phase nicht besonders konkreter Bedrohung. Das klingt jetzt alles trotzdem, was da kommen könnte, ziemlich komplex. Und nun hatten wir ja schon mutmaßliche Sabotage an den Bundeswehrkasernen, zum Beispiel in Köln-Wahn oder auch beim NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen. Da hieß es doch jetzt schon, dass die Bundeswehr jetzt noch nicht mal das Personal hätte, das sie eigentlich braucht, um eigene Kasernen rund um die Uhr zu bewachen.
Ja, der Truppe fehlen so 20.000 bis 25.000 Männer und Frauen. Und Michael Giss vom Hamburger Landeskommando geht dann eben auch davon aus, dass das teilweise dann zivile Kräfte übernehmen müssen, also Kasernen zu bewachen. Das passiert ja jetzt auch schon, aber natürlich bräuchte man noch viel mehr ziviles Personal, weil die Bundeswehr das nicht leisten kann.
Und dazu kommt ja noch, dass der Staat jetzt nicht eben sagen kann zu den Reservisten, ich brauche dich jetzt, komm zum Dienst. Das geht ja in Friedenszeiten anders, da geht man ganz normal der Arbeit nach und solange der Spannungsfall nicht da ist, gibt es ja auch gar keine Rechtsgrundlage, Reservisten zu ziehen.
Ja, das ist ein weiteres großes Problem, an dem die Planer jetzt arbeiten. Also diese Phase der jetzigen hybriden Kriegsführung ist rechtlich gesehen Frieden. Und wenn jetzt beispielsweise bei einer Eskalation ein russischer Panzer über die Grenze nach Litauen rollt, dann wäre das zwar ein Angriff auf das Bündnisgebiet der NATO und auch auf die dort stationierten NATO-Truppen, aber eben nicht automatisch der Verteidigungsfall in Deutschland, der ja genau wie der Spannungsfall vom Parlament ausgerufen werden muss. Dieses Problems haben sich die Planer im Verteidigungsministerium auch angenommen. Dazu nochmal Giss.
Wenn wir an die 5 Jahre denken, die wir uns als Zeitlinie genommen haben, mit all den globalen Entwicklungen und dem Anwachsen der Bedrohung, dann wird sich das ändern. Und dann kann es sein, dass wir dann in ein Dilemma kommen, wenn wir das nicht vorher auflösen, beispielsweise indem wir den Reservisten einen sogenannten Einsatzstatus geben, dass ich sofort Zugriff habe, und dass der militärische Einsatz dann das Zivile überspielt. Oder wir nehmen die Gedanken des Bundesministers der Verteidigung und spinnen diese Gedanken weiter und landen irgendwann tatsächlich bei der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Im Moment ist das noch alles zu handeln mit den Leuten, die wir haben, aber das wird nicht immer so sein und wir müssen mit Beeilung an Maßnahmen arbeiten, die uns dann eben einen schnelleren Zugriff auf das Personal ermöglichen.
Und ganz zu guter Letzt, Achim, du hast ja bei dem Gespräch mit dem Kapitän zur See, jetzt um den vollständigen Rang mal zu nennen, auch noch mitgekriegt, dass er in Hamburg jetzt die Segel streicht, um mal bei der maritimen Sprache zu bleiben.
Ja, ich war gestern im Landeskommando, da lief der Michael Giss schon in Zivil rum. Er verlässt Hamburg, er verabschiedet sich noch in dieser Woche von seinen Soldaten im Landeskommando in der Reichspräsident-Ebert-Kaserne in Osdorf. Und die letzten abschließenden Worte lasse ich ihn mal selber sagen.
Ich werde meinen Seesack packen und verlege nach Süddeutschland und übernehme das Landeskommando Baden-Württemberg mit dem Sitz in Stuttgart. Und dann bin ich gespannt, was ich da vorfinde und wie ich meine Erfahrungen aus Hamburg, wenn ich an den Operationsplan Deutschland denke, dort einbringen kann.
Soweit der Kapitän.
Und soweit Achim Gutzeit. Danke dir für deine Recherche.
Jo. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Das alles bitte wie immer per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und dann haben wir noch einen TV-Tipp, den Weltspiegel Extra am 11. September um 2.50 Uhr, also mitten in der Nacht. Ist aber auch ein besonderer Anlass. Das erste überträgt das TV-Duell Trump gegen Harris. Auch mit Blick auf die Ukraine wird es sehr spannend, wer im Wahlkampf punktet, da beide Kandidaten im Moment in den Umfragen sich wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Wer nicht mitten in der Nacht aufstehen will, dem empfehlen wir den Podcast Amerika, wir müssen reden. Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni und seine Frau, die amerikanische Journalistin Jiffer Bourguignon, schauen sich auch das TV-Duell an und bewerten es anschließend, wie schon beim letzten Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump. Den neuen Podcast gibt es dann ab 12 Uhr am Mittwoch, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.